Wir müssen über die Pressefreiheit in Deutschland sprechen. Mindestens einmal im Jahr tun wir das ja, hier in Pressefreiheit grenzenlos. Und es ist mal wieder Zeit dafür. Am 3. Mai ist der Tag der Pressefreiheit und das ist auch der Tag, an dem Reporter ohne Grenzen sein weltweites Ranking veröffentlicht. Und da stand Deutschland im vergangenen Jahr nicht so gut da. Von Platz 16 ging es runter auf Platz 21. Das hatte auch damit zu tun, nicht nur, aber auch damit zu tun, dass es mehr Angriffe auf JournalistInnen gab, vor allem auf Demos. Manche sprechen davon, dass seit der Pandemie und den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen ein Damm gebrochen sei, was die Gewalt gegen Medienschaffende angeht. Wie steht Deutschland also aktuell da in Sachen Pressefreiheit? Das ist Thema in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos und das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen, der euch die Menschen und Themen näher bringt, für die sich die Menschenrechtsorganisation täglich stark macht. Meine Gäste heute sind Julius Geiler, er ist Reporter und Redakteur beim Tagesspiegel mit den Schwerpunkten Extremismus und Sicherheit.
Hallo und danke für die Einladung.
Und Michael Rediske im Vorstand von Reporter ohne Grenzen. Er hat die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen 1994 auch mit gegründet und ist auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden für seine Verdienste für die Pressefreiheit.
Hallo.
Hallo. Julius, ich fange mal mit einer großen Frage an. Sind das gerade gute Zeiten für den Journalismus aus deiner Sicht?
Also ich kann vor allem für den Journalismus in Deutschland sprechen und für den Journalismus und die Berichterstattung von Versammlungen und Demonstrationen, weil das ist eben der Themenkomplex, den ich ganz viel bearbeite bei meinem Arbeitgeber im Tagesspiegel. Ich glaube, es sind allgemein nicht die besten Zeiten, aber sie waren tatsächlich in den letzten Jahren, und das ist mein Gefühl, schon mal schlechter. Du hattest es gerade in der Anmoderation schon angesprochen. Ganz entscheidende Zeit war die Pandemiezeit, Corona, und damit zusammenhängt natürlich auch die Demonstration von Querdenkern und Maßnahmengegnern. Das waren Zeiten, in der man als Berichterstatter auf Demonstrationen wirklich aufpassen musste, wo viele Medienhäuser damit angefangen haben, Securities mit auf Demonstrationen zu schicken. Und ich glaube, dass sich danach jetzt nicht alles verbessert hat. Es sind nach wie vor keine guten Zeiten. Aber aus meiner persönlichen Sicht war das wirklich so ein Peak, diese Corona-Zeit.
Zu dieser Feststellung kommt auch die Nahaufnahme Deutschland, die Reporter ohne Grenzen einmal im Jahr herausgibt, die sich eben beschäftigt mit der Situation der Pressefreiheit, der Lage hier in Deutschland. Und diese Nahaufnahme sagt auch, ja, die Angriffe gegen Journalisten sind wieder weniger geworden. Trotzdem sind die Zahlen immer noch auf einem hohen Niveau, wenn man das mit den Jahren vor der Pandemie vergleicht. Für dich fing ja die ganze journalistische Karriere ja sogar an in dieser Zeit, oder? Der Corona-Zeit eben und der Zeit der Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen. Du bist ja auch jetzt noch relativ jung, also Mitte, Ende 20, korrigiere mich gerne.
26.
Du hast damals eben angefangen, für den Tagesspiegel hier in Berlin zu arbeiten und eine deiner ersten Aufträge war ja, geh mal auf eine Demo und berichte, oder?
Richtig, genau. Ich war, glaube ich, bei der zweiten Demonstration hier in Berlin. Es fand ja damals alles auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne statt, hieß damals noch Hygienedemonstration. Bis sich das dann alles so ein bisschen auch mit der Stuttgarter Bewegung vereint hat zu Querdenken. Und dann war irgendwann Querdenken eben der gebräuchliche Name für diese Bewegung. Aber man kann auf jeden Fall sagen, ich war von Anfang an dabei, nicht nur in Berlin, sondern dann auch schnell anderswo in der Fläche, also auch in Brandenburg, viel in anderen ostdeutschen Bundesländern, also Sachsen. Aber eigentlich ganz Deutschland, weil eben diese Bewegung ja auch regelmäßig zu Großdemonstrationen in verschiedene Städte aufgerufen hat und habe das dann eben über die Pandemiejahre relativ kontinuierlich alles beobachtet und mitgenommen.
Wie hast du das denn persönlich erlebt? Wie hat sich die Stimmung da verändert? Du hast ja gerade schon erzählt, dass einige Medien, ich glaube auch der Tagesspiegel wahrscheinlich auch, dann Security irgendwann mitgeschickt hat auf die Demos. Wie hast du das persönlich erlebt?
Die größte Veränderung bei mir persönlich hat sich natürlich dadurch eingestellt, dass ich, wie eben angesprochen, irgendwann sehr regelmäßig nicht nur von den Demonstrationen, sondern halt grundsätzlich über diese Querdenkenbewegung berichtet habe, auch viele Analysen geschrieben habe, viele Interviews geführt habe und dadurch sich dann doch irgendwann ein gewisser Bekanntheitsgrad eben eingestellt hat, auch bei den Querdenkern selbst. Das führte dann dazu, dass eben mein Name regelmäßig durch Telegram-Gruppen ging, dass es regelmäßig ja wirklich auch Hassnachrichten gab, die da in großem Maße weiter verbreitet worden sind. Und das drückte sich dann irgendwann auch auf der Straße aus, weil ich eben erkannt worden bin. Und das war dann die erste große Veränderung für mich, als ich plötzlich gemerkt habe, die Leute wissen, wer ich bin und für wen ich arbeite und haben Hintergrundinformationen zu mir, weil eben mein Name durch bestimmte Gruppen da immer wieder geisterte. Und das war sehr unangenehm, gar keine Frage. Also wenn du dann da mit Personen konfrontiert bist, die du vorher noch nie in deinem Leben gesehen hast und du willst erstmal eigentlich überhaupt nichts Böses oder Schlechtes, sondern ganz normal mit ihnen reden, wie man das eben als Reporter macht und die von Anfang an so eine Voreinstellung dir gegenüber haben, dann ist das schwierig. Ich versuche immer mit Leuten zu reden, aber wenn es dann eben irgendwie von Anfang an beleidigend ist, so dann funktioniert das eben nicht.
Hast du dich auch mal bedroht gefühlt?
Es gab Situationen über diese Pandemiejahre, wo ich mich auf jeden Fall bedroht gefühlt habe. Es war weniger in Berlin der Fall, das war mehr, ich hatte es gerade angesprochen, auch vor allem im ländlichen Raum. Ich erinnere mich auch, dass es immer einen großen Unterschied zwischen Winter und Sommer gab, auch wegen der Maßnahmen selbst. Man hat gemerkt, dass das Demonstrationsklientel im Winter auch immer eher nochmal aggressiver und diese Demos eher angespannter waren, weil eben ja auch in den verschiedenen Pandemiewintern die Maßnahmen nochmal angefahren worden sind, also wir wirklich auch im Lockdown waren. Und dann eben im ländlichen Raum man dann teilweise als ja einziger Berichterstatter vor Ort ist und die Polizei dann oft auch zu diesen Zeiten diese Versammlung nicht so richtig auf dem Schirm hatte, weil Telegram und sowas alles auch noch recht neu für die war und die Mobilisierung nicht so richtig im Auge behalten worden ist von den Behörden. Und dann ist man da als einziger Journalist, wird im Zweifelsfall auch noch erkannt und es laufen irgendwie 2-3 Polizisten mit und es sind 1000 Menschen auf der Straße und das war teilweise sehr, sehr unangenehm. Also da gab es sehr bedrohliche Situationen. Ich wurde ja auch bei einer Versammlung dann tatsächlich auch mal körperlich angegriffen. Das war allerdings in Berlin.
Telegram-Gruppen hast du gerade schon angesprochen, in denen du dich natürlich auch getummelt hast, um einfach mitzukriegen, wer sich wann wo versammelt.
Richtig, ne?
Aus journalistischen Recherchegründen. Du hast gerade erzählt von den Unterschieden Berlin-Brandenburg. Du hast vor kurzem auch einen Artikel geschrieben über Lübben, eine Versammlung in Lübben. Da warst du als Reporter unterwegs und ja, da gab es eine Versammlung und am Ende sind Eier geflogen auf 2 Journalisten, Kollegen.
Richtig. Ich weiß nicht, ob es Eier waren oder nur ein Ei, ist aber an sich auch nicht so wichtig. Es ging um eine Versammlung von einer Initiative, die sich ursprünglich dort in Lübben im Spreewald gegründet hatte, gegen ein geplantes Flüchtlingsheim. Mittlerweile aber verschiedene andere Themen abdeckt. Es geht gegen die Ampel, gegen die aktuelle Politik. Man solidarisiert sich mit den Bauernprotesten und diese Melange war dann auch am Abend auf dem Lübbener Marktplatz eben zu beobachten. Und es gab in den Wochen zuvor zahlreiche Angriffe auf das Grundstück, wo dieses Flüchtlingsheim geplant wird. Deswegen war das für uns als Tagesspiegel, der jetzt nicht Brandenburger Zeitung ist, aber doch eben auch von Interesse. Ich bin da hingefahren, habe mir das angeguckt und war sehr erschreckt, weil eben in mehreren Reden namentlich die 2 Kollegen von der Lokalzeitung dort, von der Lausitzer Rundschau unter anderem, erwähnt worden sind. In der Masse geoutet worden sind. Es wurde eben auch erwähnt, dass sie vor Ort sind und dass man ja ihnen die Meinung sagen könnte. Und am Ende der Kundgebung flog dann eben mindestens ein Ei auf diese beiden Kollegen. Und das ist ein typisches Beispiel dafür. Das zeigt auf, dass es doch nochmal was ganz anderes ist, im ländlichen Raum in der Provinz zu berichten über Proteste dieser Art als in großen Städten wie Berlin.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass diese beiden Kollegen eben da auch wohnen, ne? In der Nähe, nehme ich mal an. Dass
ich
sie
weiß
eben nicht
jetzt nicht, ob sie
so
direkt in Lübben wohnen, aber sie wohnen natürlich in der Ecke. Sie berichten seit Jahren kontinuierlich nicht nur über dieses Flüchtlingsheim, sondern eben über ganz klassische Lokalpolitik und was dort in der Gemeinderatsversammlung abgeht und so weiter. Und können nicht mal so eben irgendwie das Ressort wechseln oder wegziehen, sondern die wie du schon sagst, leben dort, sind darauf angewiesen, da weiter auch Gesprächspartner zu haben. Und es ist eben auch nicht so einfach, sich da dann zurückzuziehen. Also anders als in Berlin, wo mir das natürlich auch immer mal wieder passiert ist, habe ich ja gerade gesagt, ich wurde erkannt auf irgendwelchen Demos. Am Ende geht man dann nach Hause und niemand weiß irgendwie, wo ich wohne. Ich verschwinde in der Anonymität der Großstadt und das funktioniert dort nicht. Es gehört eben dann doch nochmal sehr viel mehr Mut dazu. Und ich habe großen Respekt davor, dann über extremistische Bewegungen im ländlichen Raum zu berichten.
Man muss ja auch sagen, das waren jetzt Eier, die geflogen sind. Es kann ja auch was viel Schlimmeres passieren.
Ja.
Was ist dir denn passiert in Berlin? Du hast es gerade kurz angesprochen, dass du auch wirklich angegriffen worden bist, körperlich.
Ich bin im Rahmen einer auch Querdenken-Demonstration, das war auch zu Zeiten der Pandemie, in Friedrichshain angegriffen worden von zwei, mittlerweile kann man eigentlich sagen, glasklaren Neonazis. Es war auch gar nicht so sehr dieses esoterische, verschwörungsideologische Spektrum, sondern es waren wirklich Neonazis, sind immer noch Neonazis vermutlich, die auf mich aufmerksam geworden sind, weil ich etwas gefilmt habe. Und zwar habe ich eine Situation gefilmt, wie diese beiden Personen mit anderen, so kam es mir jedenfalls vor, darüber gesprochen haben, einen Kollegen von mir, den sie erkannt haben, auf der Demonstration anzugreifen. Und ich stand relativ unweit von dieser Szenerie entfernt, habe eben das Gespräch gehört und dachte, oh, das filme ich jetzt mal, um irgendwie einen Beweis zu haben, falls es dann doch noch zu so einem Angriff kommen sollte. Und ein paar Sekunden später haben sie dann irgendwie mich gesehen, dass ich das filme, haben relativ schnell irgendwie daraus geschlossen, dass ich nicht dazugehöre zu diesem Teilnehmerspektrum der Versammlung und hat mir dann das Handy aus der Hand gerissen, geraubt tatsächlich. Das ist ganz wichtig, weil wegen räuberischer Diebstahl dann auch die Person angeklagt worden ist. Sein Mitstreiter hat dann versucht, als ich mich versucht habe zu wehren und mir das Handy wiederzuholen, letztendlich den Weg frei zu kämpfen für seinen Komplizen. Also war wirklich auch körperliche Gewalt im Spiel. Ich bin aber unverletzt geblieben, habe mir dann irgendwie auch in den nächsten Sekunden das Handy wieder zurückholen können. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau das funktioniert hat. Und die Polizei konnte beide Täter am Ende identifizieren und sind vor Gericht gelandet und der eine tatsächlich mittlerweile auch im Gefängnis.
Das heißt, du hast dich da auch schon gut geschützt gefühlt? In der Situation von der Polizei?
In der Situation, ja. Es war aber auch großes Glück, dass die Polizei in der Nähe war. Die waren wirklich nicht weit entfernt. Und es gab einige Kollegen und Kolleginnen von mir, die mir da auch zur Seite gesprungen sind, die wirklich ganz nah bei mir dran standen und mir dann auch geholfen haben, irgendwie die zu verfolgen und die Polizei darauf hinzuweisen, was da gerade passiert ist. Ja.
Was haben denn diese Erfahrungen eigentlich mit dir gemacht? Wie haben die deine Arbeit vielleicht verändert als Journalist?
Als ich angefangen habe, über diese Demonstration zu berichten, bin ich, glaube ich, in der Regel relativ unvorbereitet dahingegangen. Das hat sich schon geändert. Also ich gucke mir vorher an, wer demonstriert, was für ein Spektrum ist dort zu erwarten. Und da geht es ja um alle extremistischen Bestrebungen. Ich will jetzt hier gar nicht nur über Querdenken oder rechte Demonstrationen sprechen. Wir haben ja ähnliche Situationen teilweise am 1. Mai. Da kommt es von einem linksradikalen Spektrum oder jetzt ganz aktuell seit dem 7. Oktober natürlich auch pro-palästinensische Proteste, wo man als Journalist immer wieder große Probleme hat zu berichten. Und das hat sich sicherlich schon geändert. Das sind einfach Erfahrungswerte, dass man vorher guckt, was ist zu erwarten, wer ruft auf, wie ist die Route beispielsweise auch, ist immer ganz wichtig, um zu wissen, was könnten Stellen sein, wo es irgendwie gefährlich werden könnte, einfach so von Eskalationspotenzial. Und dann bei Demonstrationen selber ist es sicherlich angebracht, auch zu gucken, wo hält man sich auf, wo steht man, von wo beobachtet man das Ganze. Ist man eher näher bei der Polizei, ist man eher näher bei den Teilnehmern? Beides kann gut sein, beides kann aber auch schlecht sein. Und solche Sachen nimmt man dann schon mit nach so ein paar Jahren, während ich am Anfang, glaube ich, noch da, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen, hingegangen bin, ist das schon ein bisschen anders geworden. Aber es macht mir nach wie vor Spaß und ich halte es für wichtig, dass es jemand macht.
Hat sich deine Grundausrüstung, die du zu solchen Versammlungen mitnimmst, auch verändert? Also nimmst du irgendwie bestimmte Gegenstände, bestimmte Dinge mit jetzt, die du am Anfang nicht dabei hattest?
Ja, auch da hat sich was verändert, denn ich weiß, dass ich es schon am Anfang immer sehr albern fand, wenn ich dann da irgendwelche Kollegen in Berlin mit einem Helm gesehen habe. Ich dachte, wir sind doch nicht in einem Kriegsgebiet. Mittlerweile ist es so, dass ich bei wirklich bestimmten Demonstrationen, nicht bei allen, bei den wenigsten kann man sagen, wo man vorher erwarten kann, das könnte krachen, natürlich auch einen Helm mitnehme, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, es kann so schnell gehen, dass einem da irgendwie eine Flasche oder ein Stein auch aus Versehen auf den Kopf fliegt, gar nicht gezielt. Wenn man sich beispielsweise zu nah an der Polizei aufhält am 1. Mai und Demonstranten eigentlich Polizisten treffen wollen und dann halt irgendwie nicht richtig zielen und dann Journalisten treffen, ist alles schon passiert und das kann eben ganz übel enden. Deswegen ist es natürlich irgendwie ja, in solchen Situationen wichtig, dann doch auch einen Helm dabei zu haben. Und ich sehe mittlerweile ein, dass es wichtig ist.
Weil du gerade die pro-palästinensischen Demonstrationen angesprochen hast. Vor ein paar Tagen gab es eine Demonstration vor dem Gebäude des Tagesspiegels. Und zwar war die auch gegen den Tagesspiegel gerichtet. Mhm. Ihr hattet ja, kritisch über eine pro-palästinensische Aktivistin berichtet. Und das hat den Zorn ihrer UnterstützerInnen auf sich gezogen. Was war da los?
Ja, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine Wiederholung der Geschichte, denn es gab eine ganz ähnliche Demonstration schon vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren mittlerweile, und zwar von der Querdenkenbewegung. Da ging es konkret tatsächlich auch gegen mich. Hat sich eine Berliner Gruppierung an Verschwörungsideologen an einem Text von mir gestört, weil ich über sie berichtet habe. Diesmal ging es gegen Kollegen Sebastian Leber, der sehr, sehr viel über die pro-palästinensische Szene hier in Berlin und Deutschland generell berichtet. Es gab einen Artikel letzte Woche oder vor 2 Wochen mittlerweile von Sebastian, wo er eben über eine der Hauptakteurinnen dieser Proteste hier in Berlin berichtet hat. Komplett im journalistischen Rahmen. Sehr spannender Artikel. Und das wurde eben von der Szene aufgenommen als Doxing. Obwohl die Akteurin selbst mit vollem Namen auch bei Demonstrationen auftritt. Also,
das musst du kurz erklären, glaube ich. Doxing.
Ja, Doxing beschreibt letztlich das Outen von Personen, die unter Pseudonym beispielsweise unterwegs sind, also das öffentliche Machen der Persönlichkeit, ohne dass die des Klarnamens, richtig, ohne dass die Person das will. Das ist in diesem Fall überhaupt nicht gegeben. Das ist journalistische Routine, über jemanden zu schreiben, der hier jede Woche in Berlin für Demonstrationen aus der Szene verantwortlich ist, die anmeldet und immer wieder auch im Kontext von diesen Versammlungen oder auch teilweise sind es nicht Versammlungen, sondern Flashmobs negativ auffällt. Wir sind in Berliner Zeitung, natürlich berichten wir darüber, und das hat der Kollege gemacht. Es wurde eben als Doxing aufgenommen, dann gab es diese Demonstration letzte Woche, wo am Ende vielleicht 60, 70 Menschen zusammengekommen sind. Es war auch alles friedlich, aber es ist doch ein recht, ja, ungewöhnliches Gefühl, aus der Redaktion zu kommen, aus der Redaktion des Tagesspiegels, und gegenüberstehen Leute, die einen sofort anschreien. Shame on you, Tagesspiegel, und fuck you, Tagesspiegel. Wir hatten Polizeischutz, wir hatten Security auf dem Hof, die genau geguckt hat, dass niemand durch den Hintereingang irgendwie in die Redaktion gelangt. Also es ist, fühlt sich nicht gut an. Aber es ist natürlich auch deren Recht, Versammlungsfreiheit, aber es ist die Frage, ob wir da die richtige Adresse sind.
Das ist eine Form der Einschüchterung, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und das war es vor 2 Jahren oder 3 Jahren eben auch schon. Das waren damals Querdenker, lief ganz ähnlich ab. Da wurde ich in Redebeiträgen namentlich erwähnt, jetzt war es der Kollege Leber. Es ist doch eine recht ähnliche Taktik am Ende.
Ich habe ein Video eben gesehen davon. Es ging ja nicht nur in Parolen gegen den Tagesspiegel, sondern allgemein gegen die deutsche Presse, die ja lügt. So haben sie es da skandiert, ne?
Genau, und ich habe dann später auch, das hatte ich vor Ort gar nicht gesehen, es gab wohl auch ein Plakat, wo der Tagesspiegel mit dem Stürmer gleichgesetzt worden ist, wo man dann wirklich auch sich fragen muss, ob sowas sein muss. Ich bin der Meinung, sowas muss überhaupt nicht sein.
Der Stürmer, das Hetz- und Propagandablatt der Nazis, die gegen Juden eben gehetzt haben, das geht dann schon in eine ganz fragwürdige, ganz komische Richtung. Julius, jetzt haben wir schon viel Beispiele von dir gehört, ja, also aus deinem journalistischen Alltag, dass du auch selber immer wieder in die Schusslinie gerätst als Reporter, der eben auch mittlerweile ja bekannt ist, weil du über bestimmte Themen eben wie Extremismus, Rechtsextremismus und so weiter und Demonstrationen, auch Bauernproteste berichtest. Was hat dich dazu gebracht? Bist du da so reingerutscht in diese Thematiken? Oder?
Ja, also es gibt eigentlich kein besseres Wort dafür. Ich bin da reingerutscht, so war's. Ich hatte angefangen, für den Tagesspiegel als Freier zu schreiben aus dem Libanon, weil ich ein halbes Jahr in Beirut war und da dann tatsächlich regelmäßig mehr oder weniger als freier Korrespondent für den Tagesspiegel über die politische Situation im Libanon berichtet habe. Es hatte also eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich jetzt heute mache. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt in Beirut und im ganzen Land große, große Proteste, Massenproteste gegen die Regierung, die ich eben auch regelmäßig da begleitet habe und über die berichtet habe. Kam ich zurück nach Berlin, Corona fing an und mir war relativ schnell klar, ich kann eigentlich jetzt nicht von Berlin aus weiter über Nahost und Libanon schreiben, weil das ist irgendwie nicht angebracht. Wir hatten dann mittlerweile auch schon wieder jemand Neuen da vor Ort. Das ist natürlich immer besser, wenn jemand vor Ort ist und darüber berichtet. Also habe ich mir die Frage gestellt, wie geht's weiter? Und dann fing, wie gesagt, Corona an, damit auch die Maßnahmenproteste, Anti-Maßnahmenproteste. Und am Ende war es, glaube ich, tatsächlich so, dass irgendwie eigentlich jemand anderes dahin sollte, ein Kollege, der ist dann krank geworden, dann wurde ich gefragt, du hast doch Erfahrung mit Demonstrationen, du warst doch in Beirut da immer unterwegs, willst du das nicht mal anschauen? Und dann habe ich das gemacht und so fing das an. Also ich bin da wirklich reingerutscht, kann natürlich die Demonstration überhaupt nicht vergleichen mit dem, was da in Beirut und Libanon passiert ist.
Da ist die Situation der Pressefreiheit natürlich auch nochmal eine ganz andere als richtig, hier in Deutschland. Mit diesen ganzen Erfahrungen, die du schon gemacht hast, was würdest du denn persönlich sagen, wie es um die Pressefreiheit hier in Deutschland gerade steht?
Ich habe das Gefühl, es ist gerade auch bei der Polizei einiges passiert. Ich habe extrem viele schlechte Erfahrungen, gerade in Pandemiezeiten auch gemacht, dass Polizisten extrem überfordert wirkten, wenn wir uns an sie gewandt haben, als Journalisten auch um Hilfe gebeten haben, darum gebeten haben, dass bestimmte, also dass unsere Arbeit letztlich ermöglicht wird vor Ort und bei Versammlungslagen. Da hat sich einiges getan, wobei das auch sehr abhängig ist von den Bundesländern. Also da gibt es Bundesländer, die da extrem weit voran sind. Andere weniger. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass die Polizei da sensibilisiert ist oder zumindest sensibilisierter, als sie es noch vor einigen Jahren war. Du hattest es, glaube ich, ja auch ganz am Anfang gesagt, also dass diese Corona-Zeit auch irgendwie so ein Dammbruch war und ganz viele andere Gruppierungen, die jetzt überhaupt nichts mit Querdenken zu tun haben, auch dazu veranlasst haben, vielleicht irgendwie auf der Straße nochmal sehr viel radikaler gegenüber Berichterstattern aufzutreten, das sehe ich ähnlich. Also gerade auch bei diesen pro-palästinensischen Demonstrationen der letzten Monate, muss man sagen, herrscht hier in Berlin eine extrem große Medienfeindlichkeit nach wie vor. Und teilweise wird es einem unmöglich gemacht, wenn man für bestimmte Medien arbeitet, dass man von dort überhaupt ohne Security berichten kann. Das ist eigentlich fast nicht möglich.
Das ist die Stelle, an der ich gerne Michael Redeske von Reporter ohne Grenzen gerne dazu holen möchte. Saß hier schon die ganze Zeit auch mir gegenüber und in unserer Runde, aber als stiller Zuhörer. Hallo Michael nochmal.
Hallo Nadine.
Wir haben gerade schon gehört von Julius, seine Einschätzung, was die Pressefreiheit angeht und auch seine ganz praktischen Erfahrungen aus dem Reporteralltag. Du hast die Nahaufnahme Deutschland geschrieben, also die neue Ausgabe, die jetzt veröffentlicht worden ist, die jedes Jahr dokumentiert und auch nochmal analysiert, wie es um die Pressefreiheit hierzulande steht, was immer noch die Schrauben sind, an denen gedreht werden müsste, was die Probleme sind und so weiter.
Ich habe das nicht ganz alleine geschrieben, sondern das beruht natürlich auf den gründlichen Recherchen und Nachprüfungen unserer Büromitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das zusammengestellt haben, gerade diesen Teil der Übergriffe.
Jetzt hat Reporter ohne Grenzen also weniger Angriffe auf Medienschaffende und Redaktionen dokumentiert als in den Vorjahren. Das wird da festgestellt. Aber trotzdem ist ja nicht alles gut, ne? Die Zahlen sind gesunken, also die Zahlen der Angriffe auf JournalistInnen. Aber die Stimmung bleibt ja weiterhin negativ gegenüber Medienschaffenden.
Ich glaube, wir müssen den Begriff Pressefreiheit etwas erweitern. Die besteht weder in Deutschland noch woanders, nur in der Frage, wie viele Journalisten werden wie angegriffen. Das sehen wir natürlich als internationale Organisation besonders, weil es irgendwie weltweit natürlich viel schlimmere Angriffe, Tötungen von Journalisten, Gefängnis für Journalisten gibt. Insofern bewegen wir uns da auf anderem Niveau mit einem grundsätzlich hohen Grad hier an Pressefreiheit. Ne? Als wir angefangen haben, vor 30 Jahren hier in Deutschland zu arbeiten, da ging es tatsächlich unserer Arbeit vor allen Dingen um genau diese Sachen, Gefängnis und Tötung von Journalisten. Die Arbeit haben wir erweitert, weil wir gesehen haben, Pressefreiheit besteht aus viel mehr. Pressefreiheit besteht eben auch daraus, dass die Bedingungen hergestellt werden, unter denen Journalisten, Journalistinnen unabhängig arbeiten können, frei von Druck, soweit das möglich ist. Und insofern haben wir unsere Arbeit erweitert, auch eben auf Lobbyarbeit, zum Beispiel gegenüber der Regierung, gegenüber dem Bundestag, den EU-Instanzen, aber auch den Vereinten Nationen. Das machen wir als internationale Organisation eben auch. Und insofern bewegen wir uns, ja, mittlerweile heißt es bei uns, in einem 360-Grad-Rundumblick, wo es uns darum geht, was sind überhaupt die Bedingungen, damit ein öffentlicher Diskurs in der Demokratie vernünftig stattfinden kann. Der wird natürlich besonders eingeschränkt mit dem, was Julius eben erläutert hat, wenn Journalisten eingeschüchtert werden. Allerdings würde ich, sagen wir mal, jetzt nicht jedes Herangehen, sagen wir mal, an Journalisten, jedes feindliche Herangehen, als das ist schon sozusagen der große Verlust der Pressefreiheit bewerten. Journalisten, Journalistinnen haben immer was ausgehalten. Ich habe mal in Zentralamerika vor sehr, sehr vielen Jahren angefangen. Da gab es die Bürgerkriege. Wir erfahren aus den vielen Bürgerkriegen und Kriegen in der ganzen Welt, wie schwer es ist. Aber natürlich müssen wir in Deutschland stärker mit der Lupe auch drauf gucken. Wenn man ein hohes Grad an Pressefreiheit hat, dann muss man auch kleinere Übergriffe wirklich sanktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier ja auch im Podcast schon diverse Menschen zu Gast gehabt, die aus ganz anderen Ländern kommen, wo wirklich überhaupt gar nicht von Pressefreiheit und auch der Freiheit, die Meinung zu sagen und zu veröffentlichen, die Rede sein kann. Ab wann ist denn für dich der Punkt erreicht? Also wann siehst du dann die Pressefreiheit eingeschränkt? Klar, ein Angriff alleine ist vielleicht noch keine Einschränkung direkt der Pressefreiheit, aber ja doch ein Angriff auf sie.
Natürlich, aber das ist natürlich eine gleitende Skala. Und wie gesagt, ich würde das schon ein bisschen abstufen nach den Ländern. Also wenn man in anderen Ländern das erzählen würde, was Julius hier erzählt, in Ländern, wo Journalisten umgebracht werden, dann sagen die, also über sowas würden wir doch ja, gar nicht ausreden. Das ist täglich Brot. Und bei uns würde da jemand sagen, also irgendwo in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, also wer bei uns Journalist, Journalistin wird, weiß das, dass es so ist und da wird man dann auch wenig machen können. Geh mal nach Mexiko, wo jeder, der Journalist oder Journalistin wird, damit rechnen muss, irgendwie an der nächsten Ampel von einem Motorradfahrer erschossen zu werden, ne? Also deine Frage, ab wo ist es ein Angriff? Also wir definieren es als Reporter ohne Grenzen schon dann, wenn der Angriff irgendwie gewalttätig ist. Wenn also, sei es Sachen beschädigt werden, sei es ein körperlicher Angriff stattfindet, beispielsweise, also viel stärker als hier in den Fällen, die Julius schon geschildert hat, vor 2 Jahren, als ein ZDF-Team der Heute-Show angegriffen wurde, unmittelbar am Alexanderplatz. Da sind von den vielen Tätern, das war rund ein Dutzend, sind jetzt 2 verurteilt worden, die dann angeblich ein bisschen Reue gezeigt haben, aber sich nicht wirklich davon distanziert haben. Die haben dann gesagt, ach, wir haben uns geirrt, wir haben nicht gesehen, dass das ZDF-Leute waren. Aber immerhin, um mal was Positives zu sagen, da ist mal diesem, was wir bekämpfen, diese sogenannte Straflosigkeit, auch mal was entgegengesetzt worden. Da sind Leute verurteilt worden.
Ja, ich glaube, wir können natürlich davon ausgehen, dass wir hier in Deutschland ein funktionierendes und gutes Rechts- und Justizsystem haben. Aber natürlich, du hast es schon gesagt, wenn man denn eben ein hohes Grad an Pressefreiheit hat, was wir hier in Deutschland einfach haben, dann muss man natürlich auch genau hingucken, wenn sich da Dinge verschieben. Und in der Nahaufnahme, die du geschrieben hast, wird ja jetzt nicht nur von dem hohen, immer noch hohen Niveau geredet, was Gewalt angeht, Übergriffe, tätliche Übergriffe, sondern da geht es ja auch um andere Thematiken, zum Beispiel die Hetze- und Hasskampagnen gegen JournalistInnen im Internet, im Netz. Da geht es auch um bestimmte Richtlinien, die auf EU-Ebene jetzt geschaffen werden sollen, was eben ja Daten und die Internetsicherheit angeht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Welche anderen Aspekte spielen denn noch eine Rolle?
Ja, gern. Wir kümmern uns wirklich auch darum, also heute nennt man das auf unserer Seite nicht so sehr Lobbyarbeit, weil das ein bisschen negativen Beigeschmack hat. Wir nennen das Advocacy, also für etwas eintreten, für einen guten Zweck eintreten bei der Gesetzgebung und gegenüber den Regierungen. Und da gibt es auch aus unserer Sicht durchaus Fortschritte, auch mit dem Hintergrund dieser Advocacy-Arbeit von uns und anderen NGOs in der EU-Gesetzgebung. Da gibt es also 2 Richtlinien. Die eine beschäftigt sich mit den sogenannten Digital Services. Das ist eine Umschreibung für die Arbeit bzw. die Geschäfte der großen Medienkonzerne. Das sind ja fast alles amerikanische Konzerne, die stärker überwacht werden sollen, beziehungsweise es sollen Möglichkeiten gegeben werden, sie auch einzuschränken oder auf der anderen Seite sie dazu zu zwingen, dass sie etwas gegen die Hassrede tun. Gegen Übergriffe, sozusagen internetmäßige, digitale Übergriffe gegen Journalisten. Auf der anderen Seite gibt es den European Media Freedom Act. Das muss alles in Deutschland noch ein bisschen umgesetzt werden, aber da geht es darum, auch Garantien zu geben für die Unabhängigkeit von Medien. Ich glaube, an der Stelle ist in Deutschland gar nicht mehr so viel mit EU-Regeln zu verbessern, sondern diese Regeln zielen natürlich darauf hin, in EU-Ländern wie vor allen Dingen Polen, Slowakei, dafür zu sorgen, dass da nicht alle Medien gleichgeschaltet werden auf Regierungslinie, was ja vor allen Dingen in Ungarn und Polen passiert ist. Dafür setzen wir uns auch ein, müssen allerdings gleichzeitig darauf achten, dass nicht in Deutschland dann irgendwie parastaatliche, sagen wir mal, Institutionen dann wieder Medien oder ihre Verbände zu sehr reglementieren. Deswegen hat es über diese beiden EU-Richtlinien auch durchaus Streit gegeben in Deutschland.
Und jetzt aber, also der Stand, wie er jetzt ist das zufriedenstellend?
Ja, wir haben da etliche Forderungen, die dann in unserer Nahaufnahme auch nochmal detaillierter geschildert werden. Aber das ist sehr schwer, auf EU-Ebene auch Regeln zu schaffen. Also wer Zeitung liest, der oder die sieht das ja auch, dass diese Regeln immer Kompromisse sind zwischen den Staaten, die da im sozusagen Rat der EU sich zusammenfinden müssen, aber auch zwischen diesem Ministerrat und dem EU-Parlament, das grundsätzlich immer stärker liberal und ein bisschen linksliberaler agiert. Insofern sind es Kompromisse und auch wir als Reporter ohne Grenzen wissen, dass man diese Kompromisse nicht einfach aufschnüren kann und dann sagen, ach, jetzt legen wir mal irgendwas nach, weil wenn eine Seite den Kompromiss aufschnürt, dann kommt die andere Seite wieder mit ihren Gegenforderungen. Mhm. Insofern sagen wir, es ist, also diese beiden, Digital Service und European Media Freedom Act, sind schon erstmal auch Fortschritte in unserer Richtung.
Julius, du hast ja mit Sicherheit auch Erfahrungen mit zum Beispiel Kampagnen gegen dich oder Angriffen gegen dich im Netz. Inwieweit würdest du denn sagen, wie würdest du das eine und das andere gewichten? Also was beeinflusst dich mehr in der täglichen Arbeit? Jetzt die möglichen Angriffe, wenn du rausgehst und auf Demos und von Demos berichtest oder das, was danach oder auch davor im Netz passiert?
Ja, tatsächlich würde ich das vor allem, was die Quantität betrifft, überhaupt nicht auf eine Stufe stellen. Ich kann es gar nicht auf eine Stufe stellen. Ich habe jetzt in den mittlerweile 4 Jahren, die ich von Demos berichte, einen körperlichen Angriff auf mich gehabt. Es gab natürlich immer mal wieder Bedrängung von beispielsweise meine Kameramänner oder Frauen, Leute, die sich da vorgestellt haben. Aber dass ich richtig körperlich angegriffen worden bin, das einmal passiert, hatte ich ja vorhin erwähnt. In dem Fall sind ja die Täter auch vor Gericht gelandet. Das passiert gar nicht so oft, aber in diesem Fall war es eben auch so. Das hat mich dann am Ende dann doch auch zufriedengestellt, gerade weil wir auch als Nebenkläger aufgetreten sind. Aber diese virtuelle Dimension, die ist natürlich viel präsenter. Ich hatte es dir, glaube ich, auch im Vorgespräch schon gesagt, dass ich wirklich die Uhr danach stellen kann, dass wenn ich an einem Wochenende von einer Versammlung berichte, aus einem vor allem eher rechten extremistischen Spektrum, dass dann Stunden später, wenn der Artikel online ist, wenn Tweets online sind, der virtuelle Hass beginnt. Nicht immer, aber eben doch recht häufig. Da habe ich schon eine gewisse Zeit gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Mittlerweile lese ich mir da ganz viel gar nicht mehr durch. Verfolge gleichzeitig den Ansatz, was Leserbriefe angeht, die per Direktnachricht oder Mail bei mir eintreffen, immer zu antworten, solange es legitime Kritik ist, weil ich merke, dass man ganz oft mit den Personen, die dann einem schreiben, auch gute Gespräche führt, dass die völlig überrascht sind, dass da eine Antwort kommt von der Redaktion. Allerdings, wenn es eben beleidigend, wenn es strafrechtlich relevant ist, dann wird das natürlich von uns auch zur Anzeige gebracht, von unserer Rechtsabteilung. Aber insofern kann ich das gar nicht so richtig vergleichen, dieses körperliche auf Demonstration auf der einen Seite und das virtuelle auf der anderen Seite, weil das mit dem einen bin ich ständig konfrontiert, mit dem anderen wirklich nur in den seltensten Fällen zum Glück.
Hat eine völlig andere Qualität.
Richtig,
ja. Du hast aber selbst auch mit dem Gericht zu tun gerade, ne? Gegen dich liefen oder laufen Ermittlungen. Du hast berichtet über einen Polizisten, der gegen Corona-Maßnahmen verstoßen haben soll und bist dann selbst von diesem wegen Verleumdung angezeigt worden. Und der Staatsschutz hat tatsächlich gegen dich ermittelt.
Richtig, das Ermittlungsverfahren liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft und das seit über einem Jahr mittlerweile. Das Ganze hat sich im vergangenen Jahr zugetragen. Ich habe, wie du schon gerade ja richtig geschildert hast, über einen Berliner Polizisten berichtet, der nicht nur gegen Corona-Maßnahmen verstoßen haben soll, sondern ziemlich absurd auch wegen Notrufmissbrauchs angeklagt wurde von einem Gericht in Stralsund, weil er eben als Polizist wiederholt die 110 angerufen hat, obwohl es keine Notsituation gab. Und als dann die Polizei kam, um ihm zu sagen, sie sind nicht zuständig, hat er eine neue Streife bestellt und so ging das immer weiter. Und das ist ja schon irgendwie doch für die Öffentlichkeit interessant, wenn da ein Polizist, der ja beruflich als Polizist tätig ist, eben nicht so richtig selber weiß, wann man den Notruf wählt und wann nicht. Darüber habe ich berichtet und der Herr hat mich angezeigt. Das ist erstmal auch völlig legitim, denn jeder kann irgendwie jeden anzeigen. Frage ist, was entsteht dann aus so einer Anzeige? Und in diesem Fall eben ein relativ umfangreiches Ermittlungsverfahren, das seit über einem Jahr jetzt bei der Staatsanwaltschaft liegt. Und ich weiß immer noch nicht, ob es tatsächlich irgendwann möglicherweise zu einer Anklage kommen könnte. Das würde mich sehr überraschen. Aber es kann passieren und dann muss ich mich dafür vor Gericht verantworten.
Die Frage ist ja jetzt an der Stelle, ist die Staatsanwaltschaft einfach überlastet und liegt es deshalb vielleicht da so lange? Man muss ja nicht hinter allem gleich Absicht vermuten.
Das ist meine Hoffnung, aber es gibt schon die Tendenz dazu, was ich zumindest aus persönlichen Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen mitbekomme, dass das immer häufiger passiert, dass tatsächlich der rechtliche Weg gewählt wird, um journalistische Arbeit am Ende zu erschweren. Ganz oft, wie gesagt, das muss man voranstellen, es ist völlig legitim, rechtlich gegen Berichterstattung vorzugehen und auch meinetwegen gegen Autoren, Autorinnen einzelner Artikel. Kann jeder und jede für sich selbst entscheiden, gerne machen. Die Frage ist, was entsteht daraus und ob Behörden diesen Anzeigen immer auf den Leim gehen sollten. Denn oft ist es mittlerweile, das beobachte ich jedenfalls, eine Taktik, um journalistische Arbeit zu erschweren. Denn oft werden Sachen angezweifelt oder wird über den juristischen Weg gegangen, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund dazu gibt.
Ja, ich kenne das von Journalistinnen und Journalisten, die mir das hier schon erzählt haben im Podcast aus ganz anderen Zusammenhängen, wo das wirklich sehr dramatisch auch dann läuft in anderen Ländern, wo die wirklich mit Klagen überzogen werden und ihre Arbeit einfach nicht mehr machen können. Michael, Julius hat gerade gesagt, das würde sich häufen in letzter Zeit, diese Fälle, dass einfach das rechtsmissbräuchliche Klagen oder rechtliche Schritte gegen Journalisten eben eingeleitet werden.
Nee, das ist tatsächlich ein internationales Problem, ja. Und deswegen ist auch auf EU-Ebene eine Richtlinie in Vorbereitung gegen diese sogenannten rechtsmissbräuchlichen Klagen. Die englische Abkürzung heißt SLAPP, S-L-A-P-P.
Strategic Lawsuits Against Public Participation.
Danke, ich habe immer Schwierigkeiten, mir das zu merken. Vor allen Dingen in Ländern, wo auch solche Kosten sehr hoch sind von Prozessen. Also in Deutschland kann man ja Prozesskostenhilfe beantragen beispielsweise. Das gibt's woanders oft gar nicht und das schreckt wirklich ab. Ich glaube, in Deutschland, wir haben da auch ein bisschen nachgeguckt, zusammen mit den Kollegen, Kolleginnen von RSF, ist es schwer, wirklich so echte solche rechtsmissbräuchlichen Fälle zu finden, weil das Rechtssystem sehr ausdifferenziert ist und es mehrere Instanzen gibt. Aber andere Länder, ich habe noch mal irgendwie deinen letzten Podcast über Griechenland gehört, da wird das auch erwähnt. Ja. Also Länder, wo der Schutz der Pressefreiheit nicht so relativ hoch ist wie in Deutschland, da geraten kleinere Medienunternehmen oder Einzelpersonen, die Medien herstellen, sehr schnell unter Druck, stehen vor hohen Kosten. Meistens ist es gar nicht strafrechtlich, aber zivilrechtlich, da wird mit Schadensersatzforderungen gedroht in sehr großer Höhe. Also das ist ein internationales Problem. Ja. Im Moment in Deutschland noch nicht so sehr, aber wir passen da sehr genau drauf auf.
Ja, es ist, glaube ich, in fast jeder Folge dieses Podcasts Thema tatsächlich. Aber was mich interessiert, also ich meine, man kennt ja diese Fälle. Es gibt in Deutschland ja auch diese, ja, schon Medienanwälte oder große Kanzleien, die dann wirklich versuchen, unliebsame Berichterstattung zu beeinflussen oder zu verhindern. Das gibt es ja auch hier, ne? Mich würde jetzt doch nochmal interessieren, Michael, ob dieser Eindruck denn stimmt, dass es auch in Deutschland mehr geworden ist.
Ehrlich gesagt, ich glaube, das war immer so. Nur seit es diese Diskussion über SLAPP gibt, kommt das mehr in die Öffentlichkeit. Nur grundsätzlich ist unser Rechtssystem so, dass jeder versuchen kann, irgendwo jemand zivilgerechtlich vor Gericht zu bringen. Also mit einer Gegendarstellung, mit einer Forderung, eine Unterlassung zu unterschreiben. Und dann auch vor ein Landgericht geht. Das ist immer so gewesen. Ja. Da gibt es aber auch eine gewisse ein Gleichgewicht der Kräfte. Also weil die Pressefreiheit in der Mehrzahl der Fälle auch obsiegt, nicht unbedingt in der ersten Instanz, spätestens aber in der zweiten Instanz, dafür steht bei uns das Bundesverfassungsgericht, was im Zweifel dann sagt, nee, also Pressefreiheit geht vor. Es gibt ja viele Leute, die behaupten, sie seien beleidigt worden. Aber wenn man sich das dann anguckt, dann sagt das Gericht, ja, das ist ein Kommentar, das ist eine Meinungsäußerung und eine Meinungsäußerung ist zulässig und dann wird das abgewiesen. Also die Tendenz der Rechtsprechung geht eindeutig in die Richtung. Manchmal dauert es etwas länger, als Renate Künast hier in Berlin, die Grünen-Politikerin, sexistisch und anderweitig schwer beleidigt wurde, gab es ein eindeutiges Fehlurteil und da wurde sozusagen ihre Forderung, also das auch zu untersagen, mal abgewiesen. Aber in der nächsten Instanz wurde das hier vom nächsten Gericht, also dem Kammergericht, dann auch kassiert. Also da gibt es eindeutige Richtlinien in unserem Rechtssystem. Aber wie gesagt, da geht es eben oft auch um Hassrede und Gewaltfantasien, die dann im Internet Ausdruck finden. Da muss auch eben auf der anderen Seite das Rechtssystem helfen.
Und es ist natürlich die eine Sache, das Rechtssystem, auf das wir uns verlassen können. Auf der anderen Sache ist eben diese persönliche Dimension. Ich bin freie Journalistin zum Beispiel und das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich als freie Journalistin unterwegs bin und ich dann vielleicht plötzlich mit so einer Klage bedroht werde, dann denke ich mir so, oh, da kommen ja auch Kosten möglicherweise auf einen zu und dann schreibt man vielleicht den nächsten Artikel nicht mehr oder so.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Unterschied, den du da gerade ansprichst. Ich habe das große Glück, in diesem Fall natürlich mal wieder meine Redaktion im Nacken zu haben, die für alles aufkommen, was das Juristische betrifft, auch finanziell natürlich. Mir würde es ähnlich gehen. Ich war auch lange frei. Das würde mich sicherlich dann am Ende doch einschüchtern und mich dazu bringen, zu überlegen, ob ich das nächste Mal wieder über ein ähnliches Thema berichte, weil man eben als Freier nicht so richtig weiß, was da finanziell möglicherweise auf einen zukommen kann. Deswegen, ja, kann das sicherlich schon dann auch den Zweck erfüllen, nämlich Einschüchterung und in Zukunft dann nicht mehr darüber zu berichten.
Also ich würde nur, wenn ich darf, ganz kurz ergänzen, ich kann dann irgendwie jedem und jeder Freien nur raten, dann einer der beiden großen Mediengewerkschaften, DJV oder Verdi, auch beizutreten. Da gibt es Rechtsschutz. Also so sozusagen frei und vogelfrei sind auch die Freien nicht. Aber richtig ist natürlich, dass sie ein größeres Risiko eingehen als Festangestellte, wo im Regelfall dann das Medienunternehmen dann auch Kosten und Anwalt übernimmt.
Das stimmt natürlich. Ich bin natürlich auch in einer der Gewerkschaften. Aber es ist ja auch so eine Frage, was macht das psychologisch auch mit einem? Ne? Wir können ja festhalten, dass das in Deutschland eben ja zum Glück auch noch nicht das Problem ist, was jetzt vorherrscht und noch nicht diese Dimension erreicht hat, dass wir uns jetzt alle große Sorgen machen müssen. Was mich aber doch sehr beschäftigt, da haben wir auch vorhin schon drüber geredet, sind ja doch diese Tendenzen, diese Medienfeindlichkeit, diese Stimmung gegen Medienschaffende, gegen den Journalismus generell, was sich zum Beispiel jetzt eben aktuell vor allem auch auf pro-palästinensischen Demonstrationen zeigt. Zum Beispiel hast du ja auch schon vorhin schon erzählt, wie das letztens beim Tagesspiegel war. Wie siehst du das denn, Michael? Also mir macht das Sorgen, ja.
Da hat sich was verschoben, ja. Das ist völlig klar. Und mir fällt noch was anderes ein, was vielleicht noch nicht alle, die hier zuhören, gelesen haben und mitbekommen haben. Das sind die Blockaden von Verlagshäusern und von Druckereien, die es hier im Februar gegeben hat. Und das ist wirklich eine neue Qualität, dass sozusagen das, was die Bauern, die nehmen sich einfach das Recht, alles zu blockieren, weil ihnen die Dieselsteuer wieder, Steuerbefreiung genommen worden ist. Und jetzt sagen sie, ach, wenn uns die Berichterstattung der Hamburger Morgenpost oder einer Zeitung im Allgäu oder in Bremerhaven, das waren die Orte unter anderem, nicht gefällt, ach, dann laden wir einfach unseren Mist vor den Toren ab und blockieren das mit unseren Traktoren. Also da gibt es eine völlige Unbedenklichkeit, so nach dem Motto, wir dürfen doch jetzt hier alles. Ja? Also ich sag mal, das ist das, was wir mit den Gelbwesten in Frankreich gesehen haben. Das lässt sich kaum noch verhindern. Aber ich finde das auch einen neuen Angriff gegen die Pressefreiheit. Dazu gehört eigentlich, ich meine, man kann sowas mal symbolisch machen, wie das Ende der 60er Jahre, 1968, nachdem Rudi Dutschke ermordet wurde, ist mal die Springer-Druckerei in der Kochstraße blockiert worden. Aber seitdem hat eigentlich meines Wissens niemand versucht, die Auslieferung von Zeitungen zu verhindern. Ja? Ich finde, das ist auch viel zu wenig noch zur Kenntnis genommen worden, dass das eine Bedrohung ist.
Ja, bin ich dir auch sehr dankbar, dass du das ansprichst. Auf jeden Fall. Das hat irgendwie eine neue, da hat sich eine Haltung, die Haltung ist anders, ne? Die hat sich verschoben. Also die Selbstverständlichkeit, dass natürlich die Presse auch kritisch berichtet und dass man es eben aushalten muss, ne? Dass es eben verschiedene Meinungen gibt und dass eben auch Fakten einfach vorliegen, die wird überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen.
Ja, und es wird auch teilweise einfach die Realität nicht zur Kenntnis genommen. Ich habe ja selber auch viel von den Versammlungen der Landwirte im Januar, Februar berichtet. Und eine der Hauptanschuldigungspunkte gegenüber der Presse, die ich dann da immer gehört habe, war, warum wir denn nicht über deren Proteste berichten.
Die lesen keine Zeitung.
Wir alle wissen, wie dominant dieses Thema im Januar gerade, aber auch noch im Februar und teilweise auch immer noch in allen Medien rauf und runter gelaufen ist. Also von überregional bis hin natürlich auch zu den Lokalmedien, weil gerade da natürlich die Blockaden auch immer große Auswirkungen hatten im regionalen Raum. Also wirklich ein Thema, was sehr, sehr dominant war
so sehr,
in der
dass man
deutschen
schon dachte,
Medienlandschaft.
Ja, so sehr, dass man schon dachte, jetzt reicht's aber auch mal.
Ja, also wirklich fast so, dass man einen Überdruss davon bekommen hat, weil man irgendwie das 20. Interview mit einem Landwirt gelesen hat, der erklärt, warum das alles ganz furchtbar ist, was da passiert und er sich nichts mehr leisten kann. Also wirklich sehr, sehr viel Raum in der Berichterstattung. Und dennoch war es offenbar dann vielen dieser Teilnehmer der Proteste zu wenig. Und dazu kam, das vermischte sich dann auch immer wieder mit so, ja, man kann eigentlich sagen Verschwörungsgeschichten, als dann plötzlich mal wieder andere Themen aufkamen. Ja, ihr macht jetzt nur dieses Thema groß, damit ihr nicht mehr über die Bauern berichten müsst. Das habe ich ganz oft gehört bei diesen Versammlungen.
Wir sind schon am Ende angekommen dieser Folge. Ich würde gerne zum Abschluss von euch beiden nochmal ein kurzes Statement hören. Was ist die wichtigste Aufgabe des Journalismus jetzt gerade?
In Deutschland.
In Deutschland.
Also meine Antwort wäre folgende. Ich glaube, es geht um die Verteidigung der liberalen Demokratie. Es geht gar nicht mehr um die Verteidigung der Pressefreiheit, weil wenn die liberale Demokratie, ja von wem auch immer, da kommen neue Mehrheiten zustande, da werden Dinge außer Kraft gesetzt, wie beispielsweise, was ja heute diskutiert wird, wie das Bundesverfassungsgericht zusammengesetzt wird. Das ist tatsächlich sehr, sehr bedrohlich und dafür müssen die Medien auch eintreten, weil wenn die liberale Demokratie abgeschafft wird oder eingeschränkt wird, und da steht vieles dazu im AfD-Programm, dann wird die Pressefreiheit und zwar deutlich mehr leiden, als sie heute leidet.
Ja, ich schließe mich dem natürlich an und würde noch hinzufügen, ja, es ist ganz wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, nicht von der Politik, nicht von einzelnen Parteien, nicht von Behörden, weiter transparent zu berichten, was in diesem Land passiert, ohne sich von jemandem da zu sehr auf die Finger schauen zu lassen, zu sehr beeinträchtigen zu lassen.
Starke Schlussworte, denen ich gar nichts mehr hinzufügen möchte und kann. Vielen Dank, dass ihr da wart. Julius Geiler, Redakteur und Reporter beim Tagesspiegel hier in Berlin und Michael Rediske aus dem Vorstand von Reporter ohne Grenzen Deutschland, einer der Mitbegründer von Reporter ohne Grenzen Deutschland. Danke, dass ihr da wart.
Gerne.
Gerne.
Und euch danke ich fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzsaler und diese Folge findet ihr wie alle anderen auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns ein paar Sternchen dalasst und ja, wenn ihr auch weiterhin zuhört. Danke, bis zum nächsten Mal. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.